Platz gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Der Deutsche Stahlverband hat vor den Folgen neuer US-Importzölle auf Stahl und Aluminium gewarnt. US-Präsident Trump hatte eine Verdopplung der Zölle ab Mittwoch angekündigt. Rebecca Reinhardt.
Der Branchenverband fürchtet, dass Deutschland und andere Exporteure damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge? Produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet und mit einem noch härteren Wettbewerb die Preise drücken. Um die Stahlindustrie in der EU zu schützen, bemüht sich die Europäische Union nun um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA, um den Absatzmarkt doch noch zu sichern.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff würde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm, darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise die musikalische Gartenreise, Konzerttouren nach Polen oder die Orgelreise auf den Spuren historischer Orgeln in der Uckermark und im polnischen Grenzland.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin Buch 24 und in Eiskeller 26 Grad. In Küritz 21 und in Senftenberg 30 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bis 12 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel maximal 28 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
17 Jahre lang stand Hermann Patzinger an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands größter Kultureinrichtung. Jetzt geht er in den Ruhestand. Heute übergibt der Prähistoriker und Archäologe den Staffelstab an seine Nachfolgerin Marion Ackermann. Er hinterlässt ihr eine mühevoll restaurierte Stiftung, aber auch jede Menge Baustellen. RBB-Kulturreporterin Barbara Wiegand hat Hermann Patzinger zum Gespräch getroffen und mit ihm Bilanz gezogen.
Ja, Hermann Patzinger, 17 Jahre lang waren Sie Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, länger als Angela Merkel Kanzlerin war. 17 Jahre lang Chef. Auf der Brücke des Kulturtankers, der Megakultureinrichtung, wie die SPK auch genannt wird, mit 21 Museen, dazu Bibliotheken, Institute und 2000 Mitarbeitern. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn da jetzt vom Bord oder sind Sie noch gar nicht dazu gekommen?
Gut, die letzten Tage sind voll durchgetaktet. Das geht nochmal volle Pulle von morgens bis abends mit Terminen. Es ist irgendwie noch so unwirklich in gewisser Weise. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jetzt bald alles endet. Aber andererseits fühlt man dennoch schon auch den Blick, die Selbstbestimmtheit, was die Zeitplanung betrifft, neue Projekte und so. Natürlich wird es ein Abschied immer wehmütig nach so vielen Jahren, ne, von den Projekten, von den Menschen in der Stiftung. Aber so ist es nun mal und das ist auch gut und richtig so und ich freue mich auch auf die Zeit danach.
Kommen wir mal zu den Projekten, beziehungsweise man kann ja auch sagen, die SPK, das ist schon eine ganz schön große Baustelle in vielen Teilen. Zunächst mal wörtlich genommen, ich glaube 14 Bauprojekte, wenn ich es richtig gelesen habe, sind fertig geworden in ihrer Amtszeit. Bei anderen steckt man ja noch mittendrin. Die milliardenschwere Sanierung des Pergamonmuseums, der Neubau des Berlin Modern am Berliner Kulturforum. So langsam sieht man das ja aus dem Untergrund hervorwachsen. Wie gut ist es denn, dass man das so alles unter Dach und Fach hat? In heutigen Zeiten, da würde man wahrscheinlich solche Großprojekte gar nicht mehr so einfach durchkriegen, denke ich mir. Ne?
Naja, es ist in der Tat gut, dass wir vieles so gut vorangebracht haben, so weit vorangebracht haben, wichtige Entscheidungen haben treffen lassen können. Die Zeiten, was die Finanzen betrifft, werden sicher nicht besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube schon, dass die öffentliche Hand, vor allem der Bund, der ja Bau- und Finanzierungsmaßnahmen zu 100% finanziert, weiterhin zur Stiftung stehen wird, was die Sanierung betrifft. Uns steht das alte Museum etwa noch bevor von Schinkel, was in einem sehr schlechten Zustand ist. Da kann man nicht warten, bis Pergamon fertig ist, sonst stürzt es irgendwann ein. Das muss man so drastisch sagen. Aber wenn ich an Berlin Modern denke, ich fürchte oder vermute, dass das für lange Zeit der letzte komplette Neubau in dieser Dimension eines Museums der Stiftung gewesen sein dürfte. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass es soweit ist. Und ich bin gestern vorbeigefahren an der Baustelle. Das steht ja schon übermannshoch, wächst es schon aus der Baugrube raus. Das ist eben, wenn man keinen komplizierten Baugrund hat, dann geht der Rohbau relativ schnell und Ende des Jahres soll ja bereits das Richtfest stattfinden.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hier war man ja in einem von der einzigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegebenen Gutachten. Von Zerschlagung war ja da sogar die Rede. Sie haben sich immer dagegen positioniert, sich als Verfechter einer gesamten Preußenstiftung auch gesehen und die sie auch zusammen erhalten wollten. Und dann hat sich diese Preußenstiftung, ich sag mal ganz salopp, begonnen, sich aus sich selbst heraus, sich selbst zu reformieren. Jetzt ist ja diese Reform Gesetz ab Dezember diesen Jahres und im Koalitionsvertrag auch von SPD und CDU fest verankert. Kann man also sagen, ja, das hat so funktioniert. Wir haben uns aus uns selbst heraus auch reformiert und wir haben viel erreicht.
Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Es war damals so, dass Monika Grütters und ich waren uns eigentlich einig, dass die Stiftung eine Modernisierung braucht, dass die Strukturen verändert werden müssen und dass es dazu aber eine Evaluation durch Externe braucht. Und ich habe auch dafür plädiert, den Wissenschaftsrat damit zu beauftragen. Der ist unabhängig, der ist neutral und das Gutachten ist ja auch sehr gut. Alle Einrichtungen, denen wurden Bestnoten gegeben. Bei den staatlichen Museen hat man das riesige Potenzial dargestellt, aber das nicht abgerufen werden kann aufgrund der Unterfinanzierung, die strukturelle Dimensionen einnimmt. Und das ist auch völlig korrekt. Die Auflösung des Daches hatte mich dann etwas verwundert, wieder sozusagen entlang der Spartengrenzen das aufzuschlüsseln. 3 oder 4 oder 5 unabhängige Einrichtungen, wir hätten mehr Personal gebraucht, vor allem für Verwaltung. Und wenn wir Personal brauchen, dann muss es in die Inhalte gehen. Und ich glaube, wir stehen in der Pflicht, und es ist ja zum Glück dann so gekommen, dass wir diesen Verbund besser machen müssen. Wie können Museen, Bibliotheken, Archive, Forschungsinstitute im digitalen Zeitalter ihre Expertisen verknüpfen, gemeinsam besser werden? Und das haben wir dann selber in die Hand genommen, in Begleitung natürlich von externen Beratern. Aber natürlich Stiftungsrat, Bund und Länder haben sich regelmäßig sehr eng das begleitet und regelmäßig berichten lassen. Und im Endeffekt kann man sagen, die zwei Elemente, die Kernpunkte der Reform, die der Stiftungsrat so im Beginn beschlossen hatte, war, dass die Einrichtungen möglichst viel Autonomie bekommen. Nicht mehr die SBK der 5, wo alle Museen eine Einrichtung sind, sondern die SBK der 25. Und ich muss wirklich sagen, auch das Zusammenwirken mit einem Vorstand, das wir ja schon begonnen haben, jetzt noch Interimsvorstand, der richtige muss erst noch gewählt werden, das ist, alle haben gesagt, ja, verliert der Präsident da nicht Macht und so, das ist komplett lächerlich. Im Grunde, zu siebt kann man ganz anders die divergierenden Interessen zum Teil mit einbinden und gemeinsam nicht diesen Tanker, sondern diese Flotte, wie es jetzt ist, steuern. Und die Identifikation eben der anderen Leitungen, die mit dem Vorstand eingebunden sind, ist, glaube ich, genau der richtige Weg in die Zukunft.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle. Ich würde sagen, das ist ja mal das Fundament des Ganzen. Und zwar sind das die Finanzen, das Geld. Immerhin um 12 Millionen Euro haben Bund und Länder, die im 75-25 Verhältnis, glaube ich, die Stiftung finanzieren, den Haushalt erhöht, so dass wir jetzt eben auf die knapp 500 Millionen Euro kommen im Jahr. Die Baumittel im Übrigen trägt ja der Bund alleine. So, jetzt die große Gretchenfrage. Reicht das?
Nun, zunächst mal muss man sagen, seit 1996 haben die Länder zum ersten Mal, die übrigen 15, wieder ihren Beitrag erhöht, um 10%. Nun liest man immer, ja, das ist doch nicht viel, was ist denn das schon? Ja, aber ich meine, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Man muss sich klar machen, in welcher Situation auch die Kultureinrichtungen in den Ländern sind. Da ist es ja genauso, wenn nicht schlimmer als bei uns. Insofern finde ich es ein großes und wichtiges Zeichen der Solidarität, dass uns das alleine nicht aus den Problemen löst, ist klar. Aber insgesamt, diese 10%, die auch der Bund liefert, 12 Millionen, wenn wir die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können, was die Selbstständigkeit der Einrichtung betrifft, Museumsteams und so weiter, und da sind wir uns im Vorstand einig, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten, Bewachungskosten, Energiekosten und so weiter zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt.
Hermann Partzinger, wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber mit dem Blick auf natürlich eine politische Lage, die sich sehr verändert hat. Mitreden der Länder, gut auch im Bund, sind sie stark. Wir reden von der AfD. In den Ländern teilweise, in Ostdeutschland sehr, sehr stark. Wie sehr befürchten Sie denn, weil man kann ja nicht leugnen, dass es diese Einflussnahmeversuche gibt. Ihre Nachfolgerin Marion Ackermann hat das in Dresden ganz, ganz stark zu spüren bekommen. Wie sehr haben Sie denn da auch Befürchtungen, dass das sich auf die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auswirken wird?
Das ist wirklich ein großes Problem, was ich sehe für die Zukunft. Im Moment ist noch so, dass wir fast auf so einer Art Insel der Glückseligkeit uns bewegen, weil in Berlin spürt man das noch nicht so. Wir als Bund-Länder-geförderte Einrichtung auch nicht. Aber der Deutsche Museumsbund hat ja vor kurzem in Chemnitz eine Tagung eben zum Kulturkampf von rechts durchgeführt. Und wenn man da mal hört von den Kollegen, und das ist eben nicht nur in Ostdeutschland, es geht auch bereits im Ruhrgebiet los, in Nordhessen gibt es Beispiele. Also das sind wirklich auf kommunaler Ebene noch. Und deshalb nimmt man das vielfach gar nicht wahr. Deshalb war es auch wichtig, diese Konferenz zu veranstalten, um das mal wirklich deutlich zu machen, der Einfluss auf Programme, wo man versucht, Mittel zu streichen, weil angeblich Kulturprogramme woke sind oder zu divers, keine Ahnung, was vielmals gar nicht stimmt, ja, und auf Personalentscheidungen Einfluss zu nehmen und. Und das, finde ich, ist ein Thema, was besorgniserregend ist. Und die Reform der SPK, das neue Gesetz, hat ja einen Punkt, darauf haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Wert gelegt, dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, nur mit Gaststatus. Aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SPK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen. Das heißt, man wird diese Debatten dann auch vor Ort führen. Aber ich sage immer, gut, wenn das so ist, dann muss man das auch annehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, solche Debatten auch zu führen, dass auch die anderen Parteien der demokratischen Mitte auch wirklich einen Schulterschluss üben und auch klar sich positionieren und solche Einflussnahmen, wo sie wirklich offensichtlich ist, einfach auch nicht zulassen.
Stichwort positionieren. Wie positioniert sich denn oder sollte sich die Preußenstiftung positionieren? Sehr generell sind es ja Zeiten von Debatten, heftig geführten Debatten um kulturelles Erbe. Es gibt Ausstellungen, wo es Eklats gibt. Es gibt aber auch nationalkonservative Tendenzen, nicht nur in der AfD, in der Politik. Das alles spielt ja eine größere Rolle. Sollte sogar die SPK da sogar schon ein Stück weit vorangehen?
Ich glaube schon. Also wir sind nun mal mit Abstand die größte Kultureinrichtung. Unsere Botschaft muss ganz klar sein, wir müssen weiterhin Vielfalt zulassen. Wir müssen die Gesellschaft reflektieren. Wir müssen die demokratischen Werte stärken. Und alles, was sozusagen Vielfalt und Toleranz zulässt, stärkt auch eine demokratische Gesellschaft. Das ist wichtiger denn je.
Jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und Hermann Partzinger, all das, was wir jetzt so besprochen haben, Reform der Stiftung, Bauvorhaben, Restitution, das ging ja auch nicht ohne jede Menge Bürokratie. Zog sich ein ums andere Mal hin. Sie sind ja eigentlich auch so mehr ein Macher, ne? 1959 in München geboren und sind in den 80ern mit Geld aus dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, das Sie später auch geleitet haben. Da waren Sie unterwegs. Und wie sieht denn das jetzt aus, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben? Wenn Sie wieder losziehen mit dem Spaten in der Hand, Hermann Partzinger?
Also Ausgrabungen werde ich sicher nicht mehr machen, denn da braucht man ein Team, da braucht man Infrastruktur, da braucht man Finanzmittel. Und ich habe mir irgendwie geschworen, ich werde, also zur Freiheit eines Ruhestands gehört es, keine Anträge zu schreiben, keine Berichte zu schreiben, keine Abrechnung zu machen. Aber was natürlich in der Archäologie auch ganz wichtig ist, und das macht mir jetzt eigentlich noch mehr Spaß, nicht nur Quellen zu generieren, sondern aus den Quellen, die wir haben, wirklich einfach mal Synthesen zu bilden. So wie vor einigen Jahren dieses Buch Die Kinder des Prometheus, eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. Solche Dinge zum einmal mal zusammenzutragen, weil ein Gesamtbild, daran fehlt es teilweise ein bisschen. Und da sind sicher jetzt einige Buchprojekte schon, die sind in der Planung. Das wird schon, ist auch ganz gut, dass sie schon vereinbart sind, dass man da schon auch Termine hat und so. Dann hat man eine Planung, denn mir erzählen alle das Empty-Desk-Syndrom, das muss man aufpassen. Na, wenn man da im Ruhestand ist, dass man irgendwie eine Tagesplanung hat. Und ich bin ja ehrenamtlich auch noch Präsident von Europa Nostra. Das ist dieses europaweite Kulturerbe-Netzwerk mit Tausenden von Mitgliedern, mit Büros in Den Haag und Brüssel. Europa lag mir immer im Herzen und insofern wird es in diese Richtung gehen. Was dann sich sonst noch ergibt, das muss man sehen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht sich von lauter Ehrenämtern überschütten lässt und am Ende genauso gestresst ist wie im offiziellen Amt. Das möchte ich tunlichst versuchen zu vermeiden.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Glück. Für alles Weitere, Hermann Partzinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Barbara Wiegand im Gespräch mit Hermann Partzinger, der heute als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand verabschiedet wird.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Nikolaus Hillmann im Studio herzlich willkommen. Wir wollen uns natürlich kümmern um das Champions League Finale im Fußball der Männer. Heute Abend ab 21 Uhr im Münchner Stadion Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand zu sehen. Im Fernsehen übrigens live im ZDF. Aber wir wollen sprechen mit unserem Kollegen in München, mit Florian Eckel, über alles Wichtige rund um dieses Finale. Guten Tag.
Schönen guten Tag aus München.
Inwiefern grämt man sich eigentlich noch in der bayerischen Landeshauptstadt darüber, dass der FC Bayern nicht in diesem Finale steht?
Ja, das tut schon noch ein bisschen weh in der bayerischen Fanseele, aber die hatten ja jetzt doch ein paar Wochen Zeit, um das zu verarbeiten und präsentieren sich jetzt aber als perfekte Gastgeber. Also wenn man mal den Blick jetzt heute so auf München wirft, es ist toll. Wetter ist super, Stimmung ist super. Es gibt an vielen öffentlichen Plätzen, gibt sogenannte Fanfeste, wo ja zehntausende Fans hinströmen. Also alle genießen das hier bislang. Es gibt auch 2000 Polizisten, die so ein bisschen nach dem Rechten sehen. Aber bislang ist alles ruhig geblieben. Beide Fangruppierungen, sowohl Inter als auch PSG, haben sich als tolle Gäste erwiesen und so genießen alle heute dieses tolle Fußballfest.
Was meinst du denn, welcher Mannschaft werden die Münchner eher gewogen sein?
Ich glaube natürlich, nachdem München die nördlichste Stadt Italiens ist, ist Inter Mailand hier absolut vorne in der Fangunst. Wir haben natürlich sehr, sehr viele italienischstämmige Fußballfans in München. Deswegen ist das ganz klar pro Inter Mailand. Die Frage ist nur, ob alle wirklich auch schon ja das schmerzhafte Ausscheiden im Viertelfinale gegen Inter eben überwunden haben. Denn die Bayern haben ja schon davon geträumt, hier selbst heute im Finale zu stehen und dann den Titel zu holen, den sie eben damals 2012 nicht geholt haben.
Inter Mailand hat ja nicht nur im Viertelfinale den FC Bayern ausgeschaltet, sondern auch in zwei spektakulären Halbfinalspielen den FC Barcelona mit Hansi Flick als Trainer. Sind die deswegen auch so ein bisschen der Favorit in diesem Finale heute Abend?
Also wenn man auf die Buchmacher mal schaut, dann hat PSG die Nase vorn. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so von dieser Heldensaga eben, teilweise mit den veralteten oder überalteten Spielern bei Inter Mailand, dass das vielleicht die letzte Chance ist. Unter anderem für einen Jan Sommer, der überragend gehalten hat. Der ist von den Bayern zu Inter gewechselt, weil man ihm nachgesagt hat, es reicht nicht für Bayern. Und jetzt steht er hier im Finale, hat überragend gehalten gegen Barcelona. Auch ein Benjamin Pavard, ehemaliger Bayern-Spieler, spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Und auch ansonsten hat Inter sehr viele gute Fußballer, auch hinten mit Acerbi, einen 37-Jährigen, der könnte zum zweitältesten Champions League-Spieler-Sieger werden in der Geschichte. Also es ist so ein bisschen so zwischen den Zeilen, glaube ich, so dieses Underdog-Ding, was man vielleicht als neutraler Inter Mailand ein bisschen mehr wünscht als PSG.
Was zeichnet denn diese beiden Mannschaften aus? Vor allen Dingen Inter Mailand, die ja eben zwei sehr spektakuläre Spiele gegen Barcelona abgeliefert haben. Was für ein Fußball spielen die beiden Teams?
Das war ehrlich gesagt ein bisschen untypisch, dass Inter in zwei so torreichen Spielen beteiligt war, eben gegen Barcelona. Normalerweise haben die eigentlich ganz klar einen Defensivauftrag, verteidigen sehr, sehr akkurat, versuchen eher schnell umzuschalten. Aber da hat man gesehen, sie können eben auch das andere. Sie können auch spektakulär. Ja, und bei PSG ist es so, die sind ein bisschen schwächer in die Champions League-Saison gestartet, haben sich dann eher so ein bisschen auch über die Playoffs dann durchgemogelt, aber wurden immer stärker, immer besser. Ist eine Ballbesitzmannschaft, die natürlich auch sehr, sehr viele gute Fußballer hat, aber eben nicht mehr diese ganz großen Stars wie eben Neymar, Messi, Mbappé. Und das tut ihnen meiner Meinung nach richtig gut, weil im Fokus da mehr so ein bisschen der Teamgedanke ist. Und es ist ausgeglichener und nicht ein oder zwei Stars dabei, die sagen, oh, ich muss aber das Tor schießen und ich muss mehr Ballbesitz haben, sondern es ist wirklich sehr ausgeglichen. Deswegen glaube ich auch, dass das Spiel heute sehr ausgeglichen sein wird.
Man sagt ja sogar ein bisschen zugespitzt, dass bei Paris der Trainer der Star sei, Luis Enrique. Was hat der Mannschaft gegeben und oder dem ganzen Verein, dass man es jetzt bis ins Finale geschafft hat?
Der hat natürlich eine ganz klare Fußballidee. Also das, was er spielt, das hat er auch schon beim FC Barcelona, wo er vor 10 Jahren die Champions League gewonnen hat, spielen lassen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass er im privaten Bereich wahnsinnige Rückschläge erlitten hat, ist als Trainer auch schon gescheitert. Und ich glaube, das Schlimmste, was ihm passiert ist, ist der Tod seiner damals 9-jährigen Tochter gewesen. Also der hat wahnsinnig viel verarbeiten müssen. Der weiß auch, dass Fußball nicht alles im Leben ist. Und es wirkt so, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, als könnte er dieser Mannschaft diese Leichtigkeit des Seins eben vermitteln zu seiner Fußballidee. Und das scheint zu funktionieren. Die werden immer besser, immer stärker und sind deswegen auch bei vielen Buchmachern der klare Favorit heute.
Florian Heckel, unser Kollege aus München, über das Champions-League-Finale heute Abend ab 21 Uhr, wie gesagt, im ZDF. Und in München wird auch am kommenden Mittwoch Fußball gespielt. Halbfinale des Nations League Final Four Turniers Deutschland gegen Portugal. Die deutsche Mannschaft bereitet sich in Herzogenaurach vor. Und Thomas Kattenbeck bringt sie auf den neuesten Stand, welche Spieler angeschlagen sind, welche Spieler nicht mehr mitmachen können und welche mit dabei sind.
Entwarnung bei Jonathan Burkhardt, Abreise dagegen von Nadim Amiri. Die beiden Nationalspieler waren beide angeschlagen. Amiri plagt sich mit Adduktorenproblemen herum, kann aktuell nicht trainieren, musste deshalb wieder die Heimreise antreten. Bei seinem Teamkollegen Jonathan Burkhardt sieht die Sache zum Glück anders aus. Der mit 18 Toren beste deutsche Bundesliga-Stürmer hatte sich gestern beim öffentlichen Training einen blutigen Zeh geholt, konnte heute Vormittag aber schon wieder mittrainieren. Einer ist dagegen richtig happy, dass er nach 8 Monaten und vielen Verletzungen wieder im DFB-Kreis mitmischen kann. Niklas Füllkrug.
Der Bundestrainer hat mich bestimmt nicht eingeladen, weil ich die beste Saison meiner Karriere gespielt habe, sondern wahrscheinlich eher aufgrund dessen, dass ich hier immer gut funktioniert habe, dass ich halt ein paar Qualitäten habe, die, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass ich das hier hoffentlich wieder unter Beweis stellen darf.
Im September vergangenen Jahres war Füllkrug zum letzten Mal für den DFB am Ball. Seine Torquote ist nach wie vor beeindruckend. 22 Spiele, 14 Tore und das oft auch als Ergänzungsspieler. Heute Nachmittag stand noch einmal individuelles Athletiktraining auf dem Programm. Klar, dass die Mannschaft am Abend dann gemeinsam das Champions-League-Finale anschauen wird. Mit Jan Bissek steht ja zumindest ein deutscher Spieler im Aufgebot bei Inter Mailand. Bei Paris Saint-Germain sind es 4 portugiesische Nationalspieler, die den wichtigsten Pokal im Vereinsfußball gewinnen möchten. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, das ließ Niklas Füllkrug offen.
So wie du denkst, dass sie feiern könnten, denke ich, dass es denen vielleicht auch nochmal einen Selbstvertrauensschub geben könnte, wenn sie jetzt das Champions-League-Finale gewinnt. Von daher, es kommt, wie es kommt. Wir nehmen das so, wie es kommt und geht. Wir werden das mit Sicherheit heute Abend alle zusammen gucken und wird bestimmt eine coole Nummer.
Zum Tennis. Alexander Zverev spielt in der 3. Runde gegen Flavio Cobolli aus Italien. Der erste Satz, Guido Ringel, war eine klare Angelegenheit für Zverev. Wie ist das Spiel weitergegangen?
Gut für Zverev, auch wenn es deutlich enger war im zweiten Durchgang, aber er hat sich den Satz geholt. Tiebreak 7-6, also mit anderen Worten 2-0 Satzführung für den Hamburger hier mittlerweile in der Sonne von Paris, wieder heiß, 29 Grad. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Cobolli jetzt nochmal so aufdreht oder auf der anderen Seite Zverev so abbaut, dass er dieses Match noch aus der Hand gibt. Dazu ist er auch zu selbstbewusst. Ich will nicht sagen arrogant, er strahlt heute eine gesunde Dosis Selbstbewusstsein auch in jedem Schlag. Er vertraut auf seine Künste. Auch jetzt dieser Vorhandball knapp drin, gute Länge. Schwierig zu parieren für Flavio Cobolli, den 23-Jährigen aus Italien, der im zweiten Durchgang gar nicht so schlecht gespielt hat, aber in den wichtigen Momenten, in den knirschen Phasen dann doch nicht das gespielt hat, was notwendig gewesen wäre, um sich hier einen Satz zu holen. Und deswegen ist es jetzt diese 2-0 Satzführung für Alexander Zverev, der jetzt anfangs des dritten Durchgangs eigenen Aufschlag hat. Und das ist immer wichtig für ihn, denn mit seinem starken Aufschlag kann er so manchen Gegner zur Verzweiflung bringen und erst einmal wahrscheinlich hier sich ja eine 1-0-Führung im dritten Satz erkämpfen und erspielen. Und dann sieht die Welt doch schon sehr, sehr gut aus für den Hamburger. Er liegt 2-0 in den Sätzen vorne gegen Flavio Cobolli aus Italien und steht kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale.
Herzlichen Dank an Guido Ringel. Wir gehen zum Rudern. Heute der erste Finaltag der Europameisterschaft in Bulgarien, genau gesagt in Plovdiv. Und Rudern ist ja mal eine wichtige Sportart in Deutschland und dementsprechend wird auch mal geguckt, wie viele Medaillen gibt es denn? Jan Tittjugait.
Für den emotionalen Höhepunkt aus deutscher Sicht sorgte am ersten Finaltag Fabio Kress. Der Würzburger holte im Leichtgewichtsmänner-Einer die Goldmedaille mit einem willensstarken Schlusssport. Der Europameistertitel ging auch an den Paramix-Doppelzweier. In den olympischen Klassen hatte der Deutsche Ruderverband allerdings wenig zu feiern. In keinem der vier Endläufe war der DRV vertreten. Der Männer-Vierer wurde als Gesamtelfter, sogar letzter des gesamten Feldes. Max John, der im vergangenen Jahr noch im Deutschlandachter saß, macht auch seine Enttäuschung keinen Hehl.
Da hatten wir uns alle mehr vorgestellt, mehr erhofft. Wir haben auch nicht das abgerufen, was wir vielleicht wollten. Da hat uns als einfach auf dem dritten 500 so der Schneid gefehlt, da mitzugehen, da mitzupowern. Wir sind zwar rangeflogen mit einem beherzten Endspurt, aber da war die Lücke einfach schon zu groß.
Am zweiten Finaltag sind immerhin 5 deutsche Boote in den Endläufen der olympischen Klassen vertreten. Und in Abwesenheit von einer Olympiasieger Oliver Zeitler, der erst später in die Saison einsteigt, richtet sich der Blick vor allem auf den Deutschlandachter. Das auf 5 Positionen neu besetzte Flaggschiff hatte am Donnerstag seinen Vorlauf gewonnen, in einer fantastischen Zeit und mit mehr als einer Länge vor dem Olympiasieger aus Großbritannien. Das hat auch Chef-Bundestrainer Markus Schwarzrock beeindruckt.
Natürlich, wir sind das Favoriten, muss man ganz klar sagen, und hoffentlich werden wir die Favoritenrolle gut ausfüllen, aber das Rennen geht immer wieder von vorne los. Alle liegen zusammen auf der gleichen Startlinie und dann schauen wir mal.
Auf 5 Positionen ist der Deutschlandachter neu besetzt und steht damit symbolisch für einen großen personellen Umbruch im deutschen Rudersport, und zwar nicht nur im Bereich der Athleten. Der DRV hat sich insgesamt in der Spitze neu aufgestellt. Mit dem Niederländer Marc Ehmke wurde das Achter-Trainerteam verstärkt. Markus Schwarzrock ist auf den Chef-Bundestrainerposten zurückgekehrt und mit Robert Senz wurde ein neuer Sportvorstand installiert. Er setzt auf einen ganz neuen Mannschaftsgeist.
Das Schöne ist eigentlich die Atmosphäre, die wir im Team haben. Das Miteinander, zu sehen, wie sich die Athletinnen und Athleten auf dem Wasser gegenseitig anfeuern, wie man mitfiebert, wie man sich freut, wie Athletinnen auch länger an der Strecke bleiben, um andere Mannschaften zu unterstützen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und das ist eigentlich momentan das Wichtigste.
Neue Gesichter und neuer Teamgeist. Es tut sich was im deutschen Rudersport. Der Weg zurück in die Weltspitze wird aber noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Jetzt zu den Turn-Europameisterschaften in Leipzig. Florian Winkler.
Also Leipzig kennt einfach keine Grenzen in Sachen Emotionen, in Sachen Überraschungen hier bei dieser Turn-Europameisterschaft. Andreas Tober in seinem allerletzten Wettkampf bei einer EM. International wird die Karriere hiernach beendet. Ist aktuell Zweiter im REC-Finale mit einer 14-0. Und es sind noch 2 Turner, die jetzt kommen, beziehungsweise einer wartet auf die Wertung, Adem Asil. Und dann kommt der Letzte mit dem Franzosen Monsard. Und dann wissen wir, schafft Andreas Tober eine wirklich dicke, dicke Überraschung zum Ende seiner Karriere, sogar noch eine Medaille bei einer Europameisterschaft. Es wäre erst seine 2. Silber hat er in Basel gewonnen, 2021. Jetzt sitzt er da komplett verschwitzt, wurde hier schon vom Publikum, von den 6.000 verrückten hier, turnbegeisterten Fans, gefeiert, hat alle Emotionsduschen hier mitgenommen. Aber jetzt ist natürlich Spannung angesagt, weil der Türke Adem Asil auf seine Wertung wartet. 13:6:33 heißt, es gibt definitiv eine Medaille für Andreas Tober. Das ist ja der Wahnsinn. Aktuell ist er noch auf Rang 2 und dann warten wir gleich mal, was der Franzose Monsard noch ans Gerät bringt. Aber Andreas Tober nimmt hier nochmal zum Abschluss seiner internationalen Karriere eine Medaille mit. Da kriege ich links und rechts sowas von Gänsehaut. Mein Gott, was wird hier in Leipzig Turngeschichte geschrieben? Wahnsinn. Andreas Tober, der 34-jährige Hannoveraner, mit einer Medaille, ob Silber oder Bronze, das wissen wir erst gleich, geht er dann nach Hause und schließt die Karrieretür erstmal zu. Aber das ist ein Abschluss, wie man ihn sich nur wünschen kann.
Zum Fußball. Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer und der ist den meisten, glaube ich, nicht sonderlich gut bekannt. Und deswegen haben wir uns gedacht, stellen wir ihn mal kurz vor, beziehungsweise Dorian Aust macht das.
Der 42-jährige Österreicher Miron Muslic hat einen Vertrag bis Sommer 2027 beim Revierclub unterschrieben. Muslic wechselt vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle auf Schalke und tritt damit die Nachfolge des Niederländers Kees van Wonderen an, der im Saisonendspurt freigestellt wurde. Der gebürtige Bosnier Muslic floh als Kind mit seinen Eltern vor dem Krieg in seiner Heimat nach Österreich. Seit 2018 arbeitet er als Trainer, zunächst in Österreich, dann in Belgien. Dort gelang Muslic im vergangenen Sommer sein bisher größter Erfolg. Er führte den belgischen Club Cercle Brügge in die Conference League. Als Trainer des englischen Zweitligisten Plymouth Argyle konnte er seit Anfang des Jahres den Abstieg in Liga 3 nicht verhindern, warf aber im FA Cup den neuen englischen Meister FC Liverpool sensationell aus dem Wettbewerb. Mit Muslic wechselt der FC Schalke nach der Vizemeisterschaft 2018 zum 13. Mal den Trainer. In der vergangenen Saison steckte der hochverschuldete Traditionsklub lange im Abstiegskampf der zweiten Liga und landete am Ende auf Platz 14, die schlechteste Platzierung der Vereinsgeschichte.
Wir haben Sport wieder im RBB 24 Inforadio gegen 16:45. Da sprechen wir unter anderem über die Olympiabewerbung Berlins. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der nördlichen A10 in Richtung Dreieck Barnim zwischen Kreuz Oranienburg und Mühlenbeck ist Öl ausgelaufen. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben stehen Sie an einer Baustelle etwa 10 Minuten im Stau. B2 Potsdam Belitz, bitte Vorsicht in Höhe des A10 Anschlusses Michendorf, sind die Ampeln defekt. Auf dem Berliner Stadtring stockt es Richtung Wedding, rechnen Sie ab Schmargendorf mit 10 Minuten plus. Plänterwald, wegen des Berlin-Triathlons an diesem Wochenende sind tagsüber neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkinallee sowie die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Vor allem auf der Minna-Todenhagen-Straße kommt es zum Stau. Weitere Staus gibt es auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf sowie auf der Karl-Marx- und Hermann-Straße Richtung Hermann-Platz. Und die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse und die U5 hält aufgrund eines Polizeieinsatzes nicht am Bahnhof Magdalenenstraße.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Die deutsche Stahlindustrie reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle von aktuell 25% auf 50% anzuheben. Von der Wirtschaftsvereinigung Stahl hieß es, vor allem der indirekte Effekt dieser Maßnahme sei ein Problem. Länder, die traditionell viel Stahl in die USA lieferten, würden sich nach Europa umorientieren und hier den Druck erhöhen. Laut Trump sollen die doppelt so hohen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ab Mittwoch gelten. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff werde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber eine unabhängige Regierung. Bundesgesundheitsminister Warken will Vapes und E-Zigaretten stärker regulieren. Den Zeitungen der Funke-Gruppe sagte sie, die Bundesländer sollten damit ähnlich wie der Bund den Nichtraucherschutz stärken. In den aromatisierten Verdampfern seien gesundheitsschädliche Stoffe, die besonders Kinder und Jugendliche belasteten. Warken äußerte sich zum heutigen Welt-Nichtrauchertag. Annika Hennig.
Aromen sollen gezielt junge Leute neugierig machen und das könne in die Sucht führen, kritisiert die WHO. Die Deutsche Krebsgesellschaft fordert einen besseren Schutz von Nichtrauchern. Vorbild sei Frankreich, da darf ab Juli nicht mehr in Parks, an Bushaltestellen oder vor Schulen geraucht werden.
Nach dem Gletschersturz im Schweizer Kanton Wallis entspannt sich die Lage. Der aufgestaute Gebirgsfluss Lonza hat nach Angaben von Experten einen Weg durch die Schuttmassen gefunden. Das abgestürzte Geröll blieb weitgehend stabil. Inzwischen werden Baumaschinen eingesetzt, um den Abfluss des Wassers sicherzustellen. Derzeit sind keine weiteren Evakuierungen geplant. Allerdings bleibt die Lage wegen weiterer Felsstürze gefährlich. In Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin findet gerade zum zweiten Mal der Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Yvonne Krause, RBB 24.
Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld. Die Polizei begleitet den CSD in Rheinsberg und ist auf alle Eventualitäten vorbereitet, wie ein Polizeisprecher sagte.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig, aber nur örtlich Schauer. Zurzeit in Berlin Buch 24 und in Senftenberg 30 Grad. Nachts meist trocken, in der Früh erste Schauer 16 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Örtlich auch unwetterartig mit Hagel- und Sturmböen. Maximal 29 Grad. Die Zeit 16.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Zur Sendung begrüßt Sie herzlich Gerd Dehnel, willkommen. Mit Leib und Seele Altenpflegerin, das ist die Berlinerin Cindy LaForsch. Mit Anfang 20 machte sie die Ausbildung, dann verschlug es sie erstmal viele Jahre in andere Jobs. Nach 16 Jahren aber kehrte sie zurück und will nun bleiben, auch wenn es anstrengend ist.
Also das schlaucht schon, ne? Und wenn du dann auch zu wenig Personal bist und dann musst du vielleicht jemand, der bettlägerisch ist, der ein bisschen mehr auf der Rippen hat, wenn du den alleine versorgen musst, da bist du schon am Pumpen und ja, schwitzen und halt. Also du weißt abends auf jeden Fall, was du gemacht hast.
Dennoch, sie nennt es ihren Traumberuf. Cindy LaForge ist eine von rund 140.000 Pflegekräften in Berlin und Brandenburg. Eigentlich braucht die Branche viel mehr von ihnen. Der Fachkräftemangel macht ihr zu schaffen. Viele junge Start-ups haben das erkannt und versuchen, mit neuen digitalen Geschäftsmodellen zu unterstützen. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über Hilfe für die Pflege.
Im Supermarkt, im Gummiwerk und in einer Bar hat Cindy LaForge gearbeitet. All das machte ihr Spaß, aber irgendwie fehlte immer etwas. Mit Mitte 40 besann sich die gelernte Altenpflegerin deshalb wieder auf ihren ursprünglichen Beruf und machte sich auf die Suche nach einer Stelle. Nach nur 2 Wochen hatte sie einen Job in einem Pflegeheim für Demenzkranke in Friedersdorf. Dort zu arbeiten stellen sich die meisten so vor. Alten Menschen beim Waschen, Essen und auch beim Gang zur Toilette helfen. Bettlägerige Patienten wenden, Nachtschichten machen und immer wieder beim Sterben zusehen. Ein körperlich und geistig anstrengender Job, der die eigene Gesundheit und auch das Privatleben belasten kann. So falsch ist dieses Bild nicht, sagt Cindy LaForge und erklärt, warum es dennoch ihr Traumberuf ist.
Weil ich vorher auch schon immer so eine Radar habe, eben so Mutter Teresa-mäßig. Ne? Ich helfe gern Leuten. Ja, ich bin einfach so.
Auf der Arbeit betreute sie die Läufergruppe, so nennen die Pflegekräfte die Demenzkranken, die immer wieder versuchen wegzulaufen. Cindy LaForge hat schon viel erlebt, zum Beispiel gewalttätige Patienten, aber auch sehr viel Dankbarkeit.
Diese Zufriedenheit, dass sich jemand um die Menschen kümmert, weil meistens haben sie ja auch ja keinen. Werden dann irgendwo abgeschoben. Familie kann damit vielleicht auch nicht umgehen oder, ne?
Den Job im Pflegeheim in Friedersdorf hatte sie auf der Internetplattform pflegia.de gefunden. Hier können sich Pflegekräfte kostenlos registrieren und ein Profil anlegen. Dort hinterlegen sie, welche Qualifikation sie haben, an welchem Ort sie arbeiten möchten, ob in einem Krankenhaus, Pflegeheim oder bei einem Pflegedienst, wie viel Geld sie verdienen und wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten, ob sie auch Nacht- oder Wochenenddienste machen wollen. Kim Burkhardt leitet bei Pflegia den Bereich Karriereberatung und führt durch die Räume des Startups.
Genau, hier sitzt die Karriereberatung. Wir hören auch schon im Hintergrund, geht es um Gehaltsvorstellungen und ich glaube Vertragsverhandlungen. Das sind einfach die Leute, die hier tagtäglich sich um die Beratung und Begleitung der Pflegekräfte kümmern und von Erstkontakt, Wünsche aufnehmen bis hin zur Vermittlung und darüber hinaus die Leute begleiten auf der Jobsuche.
Pflegia hilft auch beim Schreiben eines Lebenslaufs und bereitet die Pflegekräfte auf Vorstellungsgespräche vor. Haben Sie einen Job gefunden, fragt das Startup regelmäßig nach, wie es Ihnen dort geht. Kim Burkhardt nennt das den Spieß umdrehen. Plötzlich stehen die Pflegekräfte im Mittelpunkt und die Einrichtungen müssen sich bei ihnen bewerben.
Die Arbeitgeber müssen genau angeben, was verdient man bei uns, wie viele Stunden muss man hier arbeiten, haben wir unbefristete Verträge und so weiter und so fort. Und bewerben sich dann tatsächlich bei den Pflegekräften. Das ist so ein bisschen eine Art Reverse Recruiting.
Nachdem sich Cindy LaForge auf der Plattform registriert hatte, flatterten ihr gleich 30 Angebote ins Postfach. Sie überlegte nicht lange und bewarb sich beim ersten. Den Fachkräftemangel spürt sie am eigenen Leib. Immer weniger Zeit bleibt ihr für die Patienten.
Wenn jetzt zum Beispiel einer quatschen möchte mit dir und du hast aber keine Zeit, weil du schon wieder zum nächsten musst, dann musst du den ja irgendwie abwimmeln, sag ich jetzt mal, komisch, wie sich das anhört. Ne? Meistens ist ja nicht die Zeit wirklich da. Ich nehme sie mir und wenn ich dann länger mache, mache ich länger.
Damit sich die Arbeitslast der Pflegekräfte auf mehr Schultern verteilen kann, braucht die Branche mehr Personal. Doch woher nehmen? Die Zahl der Azubis sinkt und immer öfter wechseln Pflegekräfte von Voll- auf Teilzeit, erklärt Martin Trenker. Er ist der stellvertretende Pflegedirektor des Alexianer St. Hedwig Klinikums in Berlin-Mitte.
Hat mit der Belastung zu tun, hat aber auch, glaube ich, mit der zunehmend besseren Bezahlung zu tun, dass Leute sagen, ich möchte dann neben meiner Arbeit mich noch um andere Sachen kümmern oder mich besser erholen.
Tatsächlich ist die Pflege inzwischen einer der am besten bezahlten Ausbildungsberufe in Deutschland. Doch das reicht nicht. Deshalb rekrutiert das Hedwig-Krankenhaus seit einiger Zeit gezielt Fachkräfte aus dem Ausland. Und zwar im Verbund mit allen Alexianer-Kliniken bundesweit. Sie haben in Nordrhein-Westfalen ein Willkommenshaus eingerichtet, wo die Pflegekräfte ankommen, bei Bedarf weitergebildet und dann auf die Standorte verteilt werden. 6 junge Frauen aus der ganzen Welt arbeiten inzwischen im Hedwig-Klinikum. Unter ihnen ist Baha Sariyildiz aus Istanbul. Sie ist 27 Jahre alt, hat in ihrem Heimatland 4 Jahre lang Pflegewissenschaften studiert und dann auf einer neugeborenen Intensivstation gearbeitet. Die Pflege in der Türkei funktioniert ganz anders als hierzulande.
In der Türkei, die Patienten bleiben mit Angehörigen. So, wir haben ein Bett für Patienten und ein Bett für die Angehörigen. Immer jemanden bleiben mit. Und die übernehmen alle Essen, Einreichen, Körperpflege, Ausscheiden, alles machen zusammen.
Die türkischen Pflegekräfte kümmern sich unterdessen um Blutabnahmen, Kanülenlegen und Wundversorgung. Die Grundpflege hat Baha zwar im Studium behandelt, aber nur in der Theorie. In Deutschland ist sie hingegen ein wesentlicher Bestandteil des Pflegeberufs. Deshalb konnte Baha hier nicht einfach anfangen zu arbeiten, obwohl sie schon einen Job hatte. Sie musste erst ihren Abschluss anerkennen lassen und eine Weiterbildung machen. Alle Dokumente zusammenzubekommen, einen Deutschkurs, die Fortbildung und dann am Ende die Prüfung zu machen und die Anerkennungsurkunde zu bekommen, das dauert mehrere Jahre. Oft gelingt es gar nicht. Auch bei Baha gab es Hürden. Sie musste so lange auf die Urkunde warten, dass ihr Visum auslief.
Ich hatte nur für ein Jahr und dann ein Jahr war schon vorbei. Und dann, ich habe einen Monat in der Türkei geblieben, weil ich durfte nicht hier arbeiten und wohnen.
Insgesamt dauerte der ganze Prozess von der Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, bis zur Anerkennung bei Baha gut 2 Jahre. Das ist noch sehr schnell. Sie hatte Glück, denn sie hatte viel Hilfe. Und zwar vom Berliner Startup Careloop. Es vermittelt ausländische Pflegekräfte an deutsche Krankenhäuser und Pflegeheime. Alexander Lundberg und Matti Fischer haben das Unternehmen 2019 gegründet. Lundberg erklärt, warum.
Als Matti dann einen Pflegefall in seiner Familie hatte, also dass sein Großvater ein Pflegefall wurde, hat er mir das dann auch erzählt und von seinen Problemen berichtet. Und dann in diesen Gesprächen im Laufe der Zeit wurde sogar mein Opa dann auch Pflegefall. Und wir mussten auch was organisieren. Und da waren wir einfach so motiviert, nicht einen Pflegeplatz nur zu organisieren für unsere Großeltern, sondern auch in diesem Bereich unternehmerisch tätig zu werden.
Inzwischen hat Careloop rund 1000 Pflegekräfte vermittelt. Knapp 70% von ihnen sind bereits in Deutschland anerkannt. Beim Rekrutieren im Ausland geht das Startup nach den Grundsätzen des Gütesiegels faire Anwerbung vor. Es vermittelt keine Fachkräfte aus der EU, denn hier sind sie überall Mangelware. Anders ist das in Vietnam, der Türkei, Usbekistan oder Kolumbien.
Dort gucken wir uns dann immer an, wie ist denn die Quote von Pflegekräften zur Bevölkerung. Wir gucken uns an, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit unter Pflegekräften. Und wie ist vor allen Dingen auch das demografische Bild der Bevölkerung?
Fachkräfte zu finden ist aber nur ein Teil der Arbeit. Was danach kommt, ist ebenso schwierig. Die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Dazu hat das Startup eine Software entwickelt.
Wo wir halt diesen ganzen Weg der Fachkräfte aus 30 verschiedenen Ländern in 16 verschiedene Bundesländer dargestellt haben und alle möglichen Anforderungen, die es da gibt, das sind meistens dann Dokumente und Formulare, so abgebildet haben, dass wir die zum einen automatisch generieren können auf unserer Plattform.
Zum anderen, wenn es um Originaldokumente aus den Heimatländern geht, zeigt das Programm genau an, wie die auszusehen haben, damit die Behörde sie akzeptiert. Durch Careloop hat Baha Sarayildiz viel Zeit gespart. Seit 2 Jahren arbeitet sie jetzt schon auf einer urologischen Station im Hedwig-Krankenhaus. Bei der Arbeit darf Baha nicht mit dem Mikro begleitet werden. Dafür führt der stellvertretende Pflegedirektor Martin Trenker durch das fast 160 Jahre alte Krankenhaus.
Das ist eine urologische Station, ist die kleinste Station, die wir haben, mit jetzt nur noch 20 Betten. Und die Liegezeit inzwischen in der Urologie oder auch in anderen chirurgischen Stationen liegt irgendwo jetzt zwischen 3 bis 4,5 Tage.
Martin Trenker selbst arbeitet seit 1984 hier. Damals machte er eine 4-jährige Ausbildung zum Krankenpfleger. Seit 2012 arbeitet er in der Pflegedirektion. Auch Johanna Lehmann ist hier beschäftigt. Sie ist die erste Ansprechpartnerin, wenn die ausländischen Pflegekräfte in Berlin ankommen.
Dann geht es um ganz klassische Sachen wie Bürgeramtstermine, Kontoeröffnung, ne, da mache ich schon Termine vorher aus, bevor die Kolleginnen ankommen, Versicherungsabschluss, all diese ganzen Sachen müssen vorbereitet werden, Mietverträge.
Die ersten 3 Tage sind für Organisatorisches reserviert. Danach fangen die Neuen an, auf den Stationen zu arbeiten. Johanna Lehmann besucht sie regelmäßig und schaut, wie es ihnen geht. Die meisten ausländischen Pflegekräfte fangen schon an zu arbeiten, bevor ihr Abschluss anerkannt ist. Das geht dann nur als Hilfskraft mit weniger Verantwortung. Nebenbei lernen sie weiter Deutsch und all das, was ihnen für die Anerkennung noch fehlt. Auch das bedeutet viel Schreibkram für Johanna Lehmann, vor allem mit der Arbeitsagentur.
Die Lehrgangskosten werden dann übernommen und auch der Ausfall, also weil sie ja bei uns angestellt sind und eigentlich Arbeitnehmerin sind und dann für diese Zeit ausfallen, wenn sie ihre Theoriephasen haben, auch das wird von der Agentur erstattet.
Und nicht zuletzt kümmert sich Johanna Lehmann auch um Wohnungen für die jungen Frauen. Denn die sind in Berlin Mangelware. Zum Glück hat das Krankenhaus einige Mitarbeiterwohnungen. 2 davon wurden in WGs umgewandelt. In einer wohnt Silvana Muccia aus Albanien, zusammen mit zwei anderen Frauen. Die 36-Jährige hat ein großes Zimmer, für das sie etwa 500 Euro Warmmiete zahlt. Es gibt eine geräumige Küche und ein Gemeinschaftswohnzimmer.
Hier ist mein Zimmer. Da der schöne Blick vom Fenster ist wirklich schön. Und unter das Werk ist immer voll mit Leuten, laut. Das gefällt mir zu viel.
Silvana kommt aus der Hauptstadt Tirana und ist Trubel gewohnt. Dort hat sie erst 4 Jahre lang Pflege studiert und danach 9 Jahre lang in der Rettungsstelle eines Krankenhauses gearbeitet. Dann hatte sie Lust auf etwas ganz Neues. Viele ihrer Kolleginnen gingen nach Deutschland und sie schloss sich an. Auch ihr hat Kerlub geholfen. Kürzlich hat sie ihre Anerkennung bekommen. Nun muss sie sich eine Wohnung suchen, denn in das WG-Zimmer soll die nächste Kollegin einziehen.
Bis meine Urkunde, ich sollte hier bleiben. Und jetzt, ich habe noch ein paar Monate Zeit, für neue Wohnung zu suchen. Bis ich das finde, muss umziehen unbedingt.
Wie es gehen kann, wenn eine Pflegekraft keine Hilfe durch ein Vermittlungsunternehmen hat, kann Wladyslawa Kapschuk erzählen. Die 30-Jährige kam mit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Berlin. Seit 3 Jahren arbeitet sie hier als Pflegehilfskraft, inzwischen auf der geriatrischen Station des Hedwig-Krankenhauses. Als Fachkraft darf sie nicht arbeiten, denn ihr Abschluss ist noch immer nicht anerkannt.
Ich kann maximal machen, das Körperpflege, Essen einreichen, Vitalzeichen messen. Das ist vielleicht 1%. Was habe ich früher gemacht?
Und als Hilfskraft verdient sie auch weniger Geld. Dabei hat auch Wladyslawa in der Ukraine Pflege studiert und 6 Jahre lang Arbeitserfahrung gesammelt. Den Behörden reicht das aber nicht. Sie fordern detaillierte Dokumente, aus denen hervorgeht, was genau Wladyslawa wie lange gelernt hat.
In meinem Papier steht gar nichts, ob wir wissen, wie Körperpflege machen, Mundpflege, wie Essen einreichen. Aber allgemein, wir haben das gelernt, aber das steht nicht im Diplom. Deswegen ist es ein Problem. Deswegen brauchen wir Curriculum.
Also einen Stundenplan. Den aus dem Kriegsland Ukraine im Nachhinein zu bekommen, war nicht einfach. Nun muss er noch übersetzt werden. Das darf nur eine vereidigte Übersetzerin tun. Ist das erledigt, muss Wladyslawa warten. Meist kommt eine Antwort erst nach Monaten, sagt sie. Auch das St. Josef Klinikum in Potsdam gehört zum Verbund der Alexianer. Auch hier arbeiten Pflegekräfte aus dem Ausland. Daneben versucht das Krankenhaus noch mit anderen Mitteln den Fachkräftemangel zu lindern. Zusammen mit dem Potsdamer Startup Crewlink hat es eine Einspring-App entwickelt. Konstanze Büchner ist eine von 2 Gründern und Geschäftsführern bei Crewlink. Sie erklärt, wie es dazu kam.
Ganz ursprünglich habe ich während meines Studiums eine Mitbewohnerin gehabt, die war Krankenpflegerin. Und da habe ich immer täglich mitbekommen, wie die angerufen wurde und es dann immer hieß, kannst du bitte einspringen? Sie hat dann immer Ja gesagt und ist so oft eingesprungen, bis sie dann irgendwann tatsächlich im Burnout gelandet ist.
Fällt eine Pflegekraft kurzfristig aus, haben die Einrichtungen 2 Möglichkeiten. Entweder sie engagieren externe Zeitarbeitskräfte, die sind aber viel teurer als die Stammbelegschaft und kennen sich meist nicht so gut aus. Oder sie telefonieren herum und hoffen, dass eine Pflegekraft, die gerade frei hat, einspringt. Das ist für die Anrufer sehr zeitaufwendig und für die Angerufenen belastend, denn sie werden immer wieder in ihrer Freizeit gestört und stimmen vielleicht nur zu, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Die Einspring-App soll das ändern, erklärt Christina Liebens aus der Pflegedirektion des Josef-Krankenhauses.
Von den ungefähr 300 Pflegekräften sind aktuell ca. 250 angemeldet bei Crewlink. Die haben eben die Flexibilität einzustellen, ob sie immer benachrichtigt werden wollen oder nur für bestimmte Dienste oder nur an bestimmten Wochentagen.
Die Pflegekräfte können auch einstellen, dass sie gar keine Benachrichtigungen erhalten wollen. Mitmachen muss niemand, erläutert Crewlink-Gründer und Geschäftsführer Thorsten Fiegler.
Crewlink wird stets mit den Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften freiwillig eingeführt, sodass die Mitarbeiter sich das überlegen können. Und nach kürzester Zeit schaffen wir es, dass die Mehrheit der Belegschaft das verwendet. Und in manchen Kliniken haben wir über 96%.
Crewlink gibt es seit 2021. 14 Beschäftigte hat das Team inzwischen. Am Anfang war der Vertrieb zäh. Inzwischen empfehlen die Krankenhäuser die App per Mundpropaganda weiter. Konstanze Büchner führt sie vor.
Und dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel am 29.05. Zur Spätschicht Kinderintensivstation oder 4.06. auf der Pädiatrie, die Nachtschicht. Und kann dann auf eine draufklicken. Dann sehe ich hier jetzt auch noch, welche verfügbaren Vergütungen es gibt. Jetzt wurden mir hier für diese Schicht zum Beispiel 100 Euro Springerbonus angeboten oder ein Freizeitausgleich.
Viele Kunden von Crewlink, es sind insgesamt 80 Einrichtungen in Deutschland, versuchen ihre Beschäftigten mit Boni zu motivieren. Auch das Josef-Krankenhaus in Potsdam. Pflegedirektorin Claudia Kirnig-Müller.
Wir haben so einen Einspringdienst kreiert, also wo die Mitarbeitenden praktisch den Dienst ausgezahlt kriegen mit einem Bonus obendrauf und auch den Zuschlägen, die es vielleicht noch geben, einen Nachtdienstzuschlag und so. Und viele nutzen dieses zusätzliche Geld eben, weil sie sagen, ach, ich will mir noch ein bisschen was dazu verdienen.
Die Einspringdienste im Josef-Krankenhaus gehen nicht aufs Überstundenkonto, damit das nicht überquält und an anderer Stelle wieder mit Freizeit ausgeglichen werden muss. Mit der App sollen Pflegekräfte mehr Kontrolle über ihr Arbeitsleben bekommen. Das könnte zu einer besseren Balance zwischen Arbeit und Freizeit führen und den Beruf insgesamt attraktiver machen.
Von der Pflege zum Wohnen, von einem Problem zum nächsten gewissermaßen. Wohnraum in Berlin ist generell viel zu knapp. Wie kommen in dieser ohnehin angespannten Situation die Schwächsten der Schwachen an eine Wohnung, ein WG-Zimmer oder einfach von der Straße weg? Vielleicht sogar mitten in der City, direkt im Kiez und nicht etwa in großen Heimen am Stadtrand. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin hat auf eine Tour durch die Stadt eingeladen und dabei kurze Einblicke in Einrichtungen des betreuten Wohnens gewährt. Für Menschen, die ohne Unterstützung wohl auf der Straße landen würden. RBB 24 Inforadio Reporterin Annette Miersch war dabei.
Auch Herr Braune, Wohnblocks aus der Nachkriegszeit. Wir sind an der Invalidenstraße nähe Hauptbahnhof. In einem Mini-Gärtchen an der Häuserecke gibt's zur Begrüßung Kekse, Wasser und Kaffee. Zwei der Bewohner warten schon auf uns. Sie sitzen dicht beieinander auf der Gartenbank.
Ich bin Sonja Laus.
Marius Karusanjewitsch. Ja, ich wohne hier seit 3 Jahren. Die lebt auch hier, wir wohnen zusammen.
Ja, wir sind ein Paar.
Dabei lächeln Sonja und Marius und schauen sich an. Beide sind Mitte 40 und in Berlin geboren. Sie werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Union-Hilfswerkes umsorgt. Hier, mitten im Kiez zu leben, bedeutet ihnen viel. Im betreuten Wohnen fühlen Sie sich gut aufgehoben.
Ich bin 14 Jahre hier. Macht viel Spaß hier. Die Betreuer sind voll cool. Die sind super.
Bei Ärzten begleitet oder machen auch Partys oder Silvester zusammen feiern. Und viele Hobbys haben wir, machen wir auch. Kinoaktionen, auch manchmal Zoos, Besuche, sowas.
Ist alles in Ordnung hier.
Der Träger betreibt an diesem Standort im Berliner Bezirk Mitte einen ganz besonderen Wohnverbund für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlicher psychischer Erkrankung und oder Suchtproblematik. 7 Wohnungen hat das Union-Hilfswerk dafür von der Vonovia angemietet, verteilt auf 3 umliegende Häuser.
Ich habe ein Zimmer, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, wir sind noch Dusche. 2 Dusche haben wir, Terrasse haben wir und
Fernsehraum haben wir auch, Wohnzimmer.
Fernsehraum.
Eine Männer-WG, 2 Türen weiter, schauen wir uns etwas genauer an.
So, Wechsel, Schichtwechsel. Da draußen ist total schön, wo wir herkommen.
Die Wohnung im ersten Stock ist schlicht und zweckmäßig. Teils betagte Möbel und Tapeten, ein lichtdurchfluteter Gemeinschaftsraum, ein großer Balkon. Das Verständnis für Menschen mit besonderen Problemlagen sei in dem Projekt hoch, erklärt uns die Leiterin des Wohnverbundes Invalidenstraße, Sabine Panzer. Auch Menschen aus dem Maßregelvollzug mit geistiger Behinderung werden hier betreut.
Also Menschen, die zum Beispiel Straftaten verübt haben. Wir haben Leute mit Brandstiftung. Wir hatten auch schon einen Mörder hier. Wir hatten schwere Körperverletzung, Vergewaltigung. Also wir haben unterschiedliche Delikte, Einbruch auch. Also wir haben sehr viele Menschen hier, die Grenzen dessen, was wir als Norm kennen, überschreiten, und zwar deutlich überschreiten, und die eben dann zum Beispiel zu Gewalt greifen, zu heftiger Gewalt zum Teil auch, also untereinander kann das vorkommen, aber auch gegenüber den Betreuungspersonen, auch gegenüber mir kann das vorkommen.
Entsprechend oft seien Polizei und Feuerwehr vor Ort, das gehört offenbar zum Alltag und fordert Betreuer und Bewohner, so wie auch die Nachbarschaft. Ziel der Betreuung sind Eingliederungshilfe und Teilhabe. Eine wichtige Aufgabe, sagt Sabine Panzer.
Bei uns wohnen viele Menschen, die wahrscheinlich auf der Straße oder sogar ohne Obdach wären. Die Menschen haben aber ein Leben, das der Normalität schon sehr gleicht.
Der Zeitplan für unsere Tour mit dem Paritätischen ist straff. Schon geht es weiter.
Dankeschön, dass wir hier sein können. Gerne.
An der Tür fällt mir beim Gehen noch ein Zettel auf. Da steht, Herr XY aus Wohnung Z darf nur in Begleitung eines Betreuers diese Wohnung betreten. Ausrufezeichen. Weil die sich nicht vertragen, das eskaliert sonst jedes Mal, erfahre ich noch kurz. Wer hier betreut wird, geht keiner normalen Erwerbstätigkeit nach, kann das auch gar nicht. Alle sind auf Sozialleistungen angewiesen. Ist das gerecht? Fragt eine Radiokollegin da draußen nach. Sollten hier in der City in diesen günstigen Wohnungen nicht Leute wohnen, die die Stadt am Laufen halten, täglich zur Arbeit gehen? Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, sieht den Konflikt deutlich, meint aber trotzdem, betreutes Wohnen in den Kiezen sei ein hohes Gut.
Das ist ja nichts, was sich gegeneinander ausschließt, sondern das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Wir haben viele soziale Angebote, vieles betreutes Wohnen in dieser Stadt. Ich sagte das schon, es ist ein Juwel, dass es hier in Berlin das noch gibt. Für soziales Wohnen, für Menschen, die nicht ganz gesund sind, die selber alleine nicht in der Lage dazu sind, einen Mietvertrag abzuschließen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist etwas sehr, als ein Alleinstellungsmerkmal von Berlin, dass es das noch gibt.
Dabei sei ein Problem besonders groß. Immer wieder hören wir auf der Tour vom, Zitat, verstopften Abfluss. Gemeint sind die Anschlusswohnungen, die fehlen. In allen Bereichen des betreuten Wohnens. Ob nun in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, für Haftentlassene oder Wohnungslose. Wenn eine Person endlich fit fürs selbstständige Leben ist, findet sie nur schwer eine eigene Wohnung. Damit bleiben Plätze im betreuten Wohnen zu lange besetzt, während Leute mit Betreuungsbedarf nicht nachrücken können, erläutert Schlimper.
Diejenigen in dieser Stadt, die eben nicht viel Geld haben, diese Anzahl dieser Menschen, die wächst ja weiterhin. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie weniger wird. Und wir müssen gucken, wie wir gerade für diese Menschen auch eine Möglichkeit schaffen, innerhalb der Stadt zu leben. Wir haben die Studie gemacht. Ja, sozialer Wohnraum, und aus diesen Studienergebnissen können wir wirklich rausschließen, der soziale Wohnraum in dieser betreuten Form ist in Not.
Soziale Träger stoßen immer öfter an ihre Grenzen. Immer mehr Konkurrenz, die viel zu geringe Neubauquote, dazu der Berliner Sparzwang und Kostendruck im sozialen Bereich. Umso glücklicher sind die, die trotzdem im betreuten Wohnen unterkommen. Berlin-Neukölln. Ein frisch sanierter Altbau in einer Seitenstraße, Vermieter ist die GEWOBAG. 2023 ist die Mithilfe GmbH als Mieterin hier eingezogen. Sie ist ein Träger der Wohnungsnotfallhilfe. Das ganze Haus steht zur Verfügung, um wohnungslose Menschen vorübergehend aufzufangen, mit 4 Familienwohnungen und 14 Einzelunterkünften. Eine davon hat seit Anfang April
Vornamen ein bisschen schwierig, geboren mit Rolf-Dieter Reinhard, Hans-Jürgen, Albert, Erich, Kossi, Ronny, Riebert, Detlef, Peter, Klaus-Joachim, Habekuck. So steht es in meiner Geburtsurkunde.
Der 72-Jährige kam vor 15 Jahren nach Berlin. Obdachlos war er nicht, berichtet er, aber wohnungslos. Jetzt ist er sehr erleichtert, hier sein eigenes Reich zu haben. Vorher war er in der Teupe in Neukölln.
Die Teupe ist eine Erstaufnahme für Wohnungslose, Obdachlose. Und der große Unterschied ist, hier hat man seine eigene Wohnung, Briefkasten, Schlüssel und so weiter. In der Teupe eben nur ein Zimmer und Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsküche.
Die Einraumwohnung ist modern und freundlich eingerichtet. Im Hof gibt's einen blühenden Gemeinschaftsgarten und im Erdgeschoss das Büro des Trägers, der Mithilfe GmbH. Mit Sprechzeiten und einem festen Beratungstermin pro Woche. Ziel sei es, die Bewohner ins selbstständige Wohnen zu begleiten. Rolf Habekuck ist hochmotiviert. Er möchte nun
arbeiten einfach an der Wohnung, die mir zusagt. Sprich so irgendwas zwischen 35 und 40 Quadratmeter, die ich mir nach eigenem Gusto herrichten kann.
Eigentlich sollen die Bewohner nur 1 bis 2 Jahre bleiben, doch gerade Familien finden nur sehr schwer eine geeignete Anschlusswohnung, berichten die Mitarbeiterinnen. Das schöne Haus, die modernisierte Altbauwohnung, der gepflegte Garten. Ein Journalist aus unserer Gruppe fragt die Betreiberinnen, ob und wie er sich für eine Wohnung hier bewerben kann. Das wäre ein Traum, sagt er und lacht.
Ich habe aber gerade nichts frei.
Wir haben gerade nichts frei, gibt eine Betreuerin augenzwinkernd zurück. Wir lachen alle mit, als sei die Frage wirklich nur ein Scherz.
Das waren Reportagen aus Berlin und Brandenburg mit Annette Mirsch, Anja Dobrodinsky und Gerd Dehnel. Hier geht es weiter mit Meldungen. Kommen Sie gut durch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A113 Richtung Dresden zwischen Schönefeld Süd und Flughafen liegen in beiden Richtungen Reifenteile und andere Gegenstände auf der Fahrbahn. B2 Potsdam-Belitz, bitte Vorsicht in Höhe des A10 Anschlusses Michendorf sind die Ampeln defekt. Auf dem Berliner Stadtring stockt es Richtung Wedding, rechnen Sie ab Schmargendorf mit 10 Minuten plus. In der Innenstadt fließt der Verkehr weitgehend normal. Länger dauert es auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz und auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse und die U5 fällt aufgrund eines Polizeieinsatzes nicht am Bahnhof Magdalenenstraße. Ein Hinweis für morgen: Zu einer Fahrradsternfahrt werden 10.000 Radler erwartet. Auf insgesamt 20 Routen geht es zum Großen Stern. Zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr werden außerdem Stadtring und Avus abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das teilte Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mit. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus. Da bedürfte es auch um die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium gehen, die am Mittwoch in Kraft treten sollen. Die deutsche Stahlbranche reagiert beunruhigt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle zu verdoppeln. Die Rede ist von einer neuen Eskalationsstufe. Gisela Former.
Von einer massiven Belastung spricht die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl Rippel. Dies werde die deutsche Stahlindustrie auf vielfältige Weise treffen. Die Chefin des Branchenverbands warnt außerdem, dass dann andere traditionelle Lieferländer ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Dadurch werde sich der ohnehin erhebliche Importdruck auf Europa verschärfen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Region. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. In weiten Teilen Kanadas breiten sich gefährliche Waldbrände weiter aus. Viele der mehr als 120 Feuer sind inzwischen außer Kontrolle. Betroffen sind 4 große Provinzen von der Mitte des Landes bis zur Pazifikküste. Zahlreiche Orte wurden geräumt. Eine außergewöhnliche Trockenheit sowie Wind hatten die Waldbrände seit Anfang Mai begünstigt. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm. Darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise die musikalische Garten.